Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin!
Ja, hallo Ben. Hallo in die Runde. Und wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt und haben einen, ja, mal wieder anderen Gast, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Wir haben letztens den Spielerberater von Rainer Derry da gehabt und wollen ja auch immer so ein bisschen über den Tellerrand gucken und freuen uns, dass wir heute Vincent Leifholz begrüßen können. Hallo Vince.
Ja, hi.
Und der Name wird jetzt vielleicht nicht so vielen was sagen. Und ich greife auch gar nicht vorweg, Ben. Ich sage einfach, Vince, der Gast hat bei uns immer das erste Wort. Wer bist du? Was macht dich aus? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ja, danke Tommy. Hi zusammen. Ja, ich bin Vincent. Bin tatsächlich vor 2 Wochen 30 Jahre alt geworden.
Eieiei.
Ja, ist ganz gefährlich jetzt. Muss ein bisschen auf die grauen Haare achten. Aber nee, ich war tatsächlich, und deshalb bin ich auch hier, von Januar 2020 bis Mitte 2024, ungefähr 4,5 Jahre im Trainerteam von Hansa Rostock als Spielanalyst tätig. Genau, deswegen bin ich jetzt hier. Grundsätzlich komme ich aus der Nähe von Hildesheim, bin da aufgewachsen, genau, war dann selber auch leistungsmäßig Fußballer, also im Jugendbereich, und bin dann aber kein Profi geworden, so wie das vielen geht, sondern bin dann quasi in den Bereich Spielanalyse gekommen und damit hat es mich zu Hansa Rostock verschlagen. Wohne jetzt auch noch hier in Rostock und ja, freue mich, mit euch ein bisschen über Hansa und über Fußball zu sprechen.
Ja, wir haben ja so einige Freaks unter unseren Zuhörern und Zuschauern. Vielleicht kommt dem einen oder anderen ja das Gesicht bekannt vor. Ich kann euch aufklären, woran das liegt. Vince war als 14-Jähriger mal im ZDF-Sportstudio zu Gast und durfte es an der berühmt-berüchtigten Torwand dein Können mal zeigen, gegen die Bender-Zwillinge.
Ja, tatsächlich. Ja. War mir irgendwie auch klar, dass du das jetzt erwähnen musst, irgendwie, dass es rausgeholt wird. Teilweise muss ich da ein bisschen über mich selber lachen. Ist auch, tut auch gut, über sich selber zu lachen, wenn ich mich da so sehe als 14-, 15-Jähriger. Leider habe ich da irgendwie, glaube ich, am Anfang ein bisschen, war ich zu nervös, habe die ersten 3 unten links verschossen. Dann lief es auch noch ganz gut, habe die 3 oben rechts dann getroffen. Nee, andersrum, glaube ich, oben links dann. Ist auch egal. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, das mal mitgemacht zu haben in dem Alter. Ja, schadet nicht.
Ich glaube, wenn man richtig tief recherchiert, kann man das Video auch noch bei, bei YouTube finden.
Ja,
also alle Recherchefüchse da draußen, ne? Ran an eine Tastatur und klickt euch mal rein.
Ja, was mich noch interessieren würde, du konntest dann, soviel ich weiß, aussuchen. Du hast dann den Besuch eines Bundesligaspiels gewonnen und konntest aussuchen, ob du nach Dortmund oder nach Leverkusen
gehst. Ja, genau. Die haben was mir das dann zur Verfügung gestellt. Also haben das mir zur Verfügung gestellt, dass ich mir das aussuchen kann. Und ja, dann waren wir in Leverkusen und habe mir mal ein Leverkusen-Spiel angeschaut.
Lieber Leverkusen als Dortmund, ja?
Ja, ich glaube, das lag tatsächlich, ich glaube, ich wäre auch gerne nach Dortmund gefahren, aber ich glaube, das lag dann schon ein bisschen an einem Termin, dass das irgendwie besser gepasst hatte. Deswegen, ja, Dortmund ist natürlich auch nochmal eine Spur größer und cooler vielleicht auch. Aber.
Ja, okay. Und bevor es einen Interessenkonflikt gibt, würden wir ganz kurz aufklären. Ich habe auch gleich Vince gesagt, weil wir uns eben kennen, weil du auch bei uns gespielt hast in Benfisch, als ich noch Trainer war in Benfisch. Ben und ihr beide kennt euch also auch. Also wir sind also länger schon beim Du und würden dann auch jetzt beim Spitznamen bleiben, Vince. Nur, dass die Leser, Hörer, Zuschauer das auch wissen. Und vielleicht noch ganz kurz, Ben, bevor wir dann mal so richtig loslegen. Vince, du hast gesagt, dass du da ja auch ein bisschen leistungsorientierter gespielt hast. Also durchaus auch ein paar Jugend-Bundesliga-Spiele. Für den VfL Oldenburg hast du gespielt, für Havelse, was ja auch jetzt in dieser Saison Hansa-Gegner, dadurch ein bisschen bekannter ist. Und ja, dann noch ein paar Spiele in der Oberliga, Männer, ne?
Genau, ich habe tatsächlich als kleiner Junge schon bei Hannover 96 6 Jahre lang gespielt. Habe da quasi mein Rüstzeug so ein bisschen gelernt als Fußballer. Und habe dann so ein bisschen versucht, er hatte so den Traum, den ja viele kleine Jungs haben, Profifußballer zu werden, habe deswegen in Oldenburg dann auch gespielt in der Saison. Hab dann aber ja so gemerkt, wir sind mit Havelse tatsächlich noch in die U19 Bundesliga aufgestiegen. Hab dann aber gemerkt, ja, war dann in der 4. Liga bei VfL Hildesheim als 18-Jähriger, bin da nicht zum Zug gekommen, hat vielleicht auch ein bisschen wenig Geduld dann so, was ja auch jungen Spielern dann häufig so geht. Hab dann aber irgendwo auch für mich so gemerkt, okay, ich glaube, zum Profispieler reicht es nicht ganz. Und habe mich dann lieber aufs Sportstudium konzentriert und bin so dann quasi auch so ein bisschen in den Bereich reingekommen, wo ich dann letztendlich auch ja zu Hansa, weswegen ich zu Hansa gekommen bin. Und genau, hab da aber quasi selber so Leistungssporterfahrung ein bisschen gesammelt. Ja, spiele jetzt immer noch nebenbei ein bisschen, aber als Hobby.
Ja, dem Fußball bist ja treu geblieben. hast schon gesagt, Videoanalyst hast deine längste Zeit als Videoanalyst beim FC Hansa verbracht, bist aufgestiegen quasi mit dem FC Hansa in die zweite Bundesliga, mit Sportsfreund Jens Hertel damals. ich glaube, wenige, die man heute auf der Straße fragt, kleine Kinder, was willst du später mal werden, sagen gleich mal Videoanalyst. Vielleicht erzählst du selbst mal, wie wird man eigentlich Videoanalyst?
Ja, gute Frage. Ist ja jetzt kein klassischer Beruf, den irgendwie viele ausüben. Gibt natürlich auch nur wenige Vereine so im Profibereich, daher auch nur relativ wenige Stellen. Daher ist das jetzt nicht so ein bekanntes Jobprofil. Tatsächlich habe ich ja gerade schon gesagt, ich wollte selber so ein bisschen, ja, hatte den Traum, Profifußballer zu werden, habe dann gemerkt, okay, das klappt nicht. Habe dann ein Sportstudium angefangen und innerhalb dieses Sportstudiums musste ich ein Praktikum machen. Und das hat mich dann zu Mainz 05 verschlagen. Und da habe ich dann quasi angefangen, so beim Praktikum im Bereich Spielanalyse, Videoanalyse, den ersten Schritt zu machen. Und damals hatte ich ja, klar, ich habe so leistungsmäßig Fußball gespielt, aber hatte jetzt noch nicht viel Erfahrung in Fußballvereinen. Und wenn du dann da hinkommst und dann arbeitest du auf einmal zusammen mit Bo Svensson und mit Sandro Schwarz und dein Kopf raucht den ganzen Tag, weil die dir sonst was über Fußball erzählen, was du noch nie vorher gehört hast, war das für mich so, okay, nach dem ersten Tag, als ich da raus bin im Profi-Stadion in Mainz, okay, das möchte ich machen. Das war super cool. Und das war eigentlich so ein bisschen der Start, wie ich da reingekommen bin. Und da war mir eigentlich so ab dem ersten Tag Praktikum klar, okay, ich möchte unbedingt da weitermachen und das weitermachen. Und das war eigentlich so der Weg, wie ich da quasi hingekommen bin.
Total spannend ist, finde ich, dass du das auch, also dass du so klar warst. Du hast ja gesagt, junge Spieler sind dann auch ungeduldig und so. Aber du hast dann relativ schnell ja dann irgendwie so einen klaren Weg dann für dich gefunden. Und bei Hansa bist du eingestiegen, da warst du halt 24, als hauptberuflich dann irgendwie im Fußball und ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem Umfeld, wo es auch Druck gibt. So, wie war das für dich, so jung dabei zu sein und mit dieser Situation umzugehen?
Ja, für mich war das eigentlich, der Weg dahin eigentlich ganz cool, weil ich bei Mainz zunächst angefangen hatte als Praktikant. Das heißt, ja, erstmal relativ wenig Verantwortung, man kann erstmal reinkommen, viele Abläufe kennenlernen, so dieses Handwerkszeug lernen, kriegt relativ viel mit an die Hand, weil man, wie jetzt schon gerade gesagt, mit relativ vielen Leuten zusammenarbeitet, die sich gründlich Gedanken über Fußball machen. Hab dann nach einem halben Jahr Praktikum so in der U19 bei Mainz 05, war erstmals so für eine Mannschaft verantwortlich, was für mich so der nächste Schritt war. Und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Ich hatte dann so meinen Bachelor fertig, wollte dann noch meinen Master machen, bin deswegen nach Berlin gegangen und habe quasi bei Union dann gearbeitet und war dann auch für verschiedene Mannschaften im Nachwuchs zuständig, also für U17, U19, was für mich wieder so der nächste Schritt war. Nebenbei musste ich mein Studium auch irgendwie noch mit strukturieren, was für mich persönlich auch super interessant war und ja, also Vollzeitjob mit so Vollzeitstudium ein bisschen zu verbinden. Und ich glaube, das hat mich so ganz gut darauf vorbereitet, dann bei Hansa hier durchzustarten. Für mich dann erstmals komplett an einer Profimannschaft. Aber ich glaube, das war so eine ganz gute Grundlage, für mich erstmal zu lernen, mich selbst zu strukturieren, aber auch so alles Mögliche an Hand zu haben, in dieses Haifischbecken Profifußball geschmissen zu werden. Und ich glaube, dadurch hatte ich dann eine ganz gute Basis, auf der ich quasi hier starten konnte bei Hansa.
Vielleicht, bevor wir ein bisschen tiefer auf die Zeit bei Hansa eingehen. Du hast ja gesagt, du schnürst dir selbst manchmal noch die Töppen, spielst ein bisschen. Nun wird uns ja als Journalisten auch häufig vorgeworfen, das sind so die Besserwisser da auf der Tribüne, ne? Die haben immer noch einen Spruch in der Tasche. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt so ein Videoanalyst ist? Ich meine, gut, wir standen auch schon zusammen auf dem Acker, aber dann selbst noch Fußball spielt, bist du dann auch so ein Besserwisser und sagst da zum 33-jährigen Mensch, da musst du doch mal einrücken oder da und das ist Kacke, wie läuft das?
Wahrscheinlich sagen da manche meiner Mitspieler, dass das schon teilweise so ist, aber grundsätzlich versuche ich das auch voll zu trennen, also wenn ich nebenbei hobbymäßig Fußball spiele, gebe ich da auch nie irgendwie meinen Senf dazu, wenn es um irgendwelche taktischen Sachen oder sowas geht, sondern da schalte ich meinen Kopf aus, will Sport treiben oder will mich bewegen, mit den Jungs ein bisschen Spaß haben. Und das ging mir eigentlich schon immer so, dass ich da das Ganze eigentlich gut voneinander immer trennen wollte.
Ich kann mich da an ein Spiel erinnern, in Waren haben wir gespielt. Also leider war Vince ja nicht so oft da oder warst ja nicht so oft da, ne? Weil du dann natürlich mit Hansa immer unterwegs warst. Aber wenn du dann da warst, dann habe ich dich ja eigentlich auch immer mitgenommen und weitgehend spielen lassen. Und dann war es manchmal so, wenn der Lenker nicht da war, dann dann war er richtig ungeduldig. Dann war diese jugendliche Spielerungeduld doch irgendwie wieder da und dann musste man ihn manchmal bremsen, dass er seine Position hält auf dem Spielfeld. Und das war Abendspiel in Waren, da hast du, glaube ich, auf der 6 alleine gespielt und hast immer so viel Vorwärtsdrang und warst ein bisschen eigentlich übermotiviert und bist zu viel gelaufen. Ja. Nicht zu wenig, sondern eher zu viel und hast Positionen schon zugemacht. Ja, aber das war dann immer auch, hat immer Spaß gemacht, sich dann mit Vince auszutauschen, weil man wusste ja natürlich, das hat Ahnung und
aber tatsächlich ist das auch so
verschiedene Ebenen irgendwie.
Natürlich auch die andere Seite so. Ich habe das jetzt, glaube ich, 10 Jahre gemacht, gearbeitet im Bereich Spielanalyse. Klar, da bist du jedes Wochenende eigentlich unterwegs. Deswegen habe ich damals immer schon relativ wenig Spiele gemacht oder habe mich auch bewusst dazu entschieden dann irgendwie. Aber klar hat man dann irgendwie am Wochenende nicht so viel Zeit, dann auch irgendwie privat dann auch noch zu spielen. Deswegen ist jetzt größtenteils auch noch so, dass ich eher der Trainingsweltmeister auch nicht, aber eher mehr beim Training bin, bei Spielen sehr, sehr wenig anwesend bin. Aber für mich dann auch absolut okay.
Ja, vielleicht kannst du mal sagen, bevor wir dann noch ein bisschen mehr auf Hansa dann kurz mal eingehen, wie genau dann so ein Tag für dich abläuft oder eine Woche oder was ist so das Spannendste an dieser Aufgabe?
Spannendste eigentlich ist alles spannend. Man hat halt relativ viele Aufgaben. Zumindest war es bei mir dann auch so, dass ich größtenteils in der Zeit hier bei Hansa bis auf den Schluss dann allein zuständig war für die Lizenzmannschaft. Am Ende haben wir noch jemanden dazu bekommen, der dann als die U23 auch in der Regionalliga gespielt hat, noch so ein bisschen eine halbe Stelle bei den Profis mit hatte. Aber deswegen, weil ich alleine war, war es schon relativ viel zu tun. Es geht da einmal um die Spielvorbereitung natürlich für die Mannschaft, also wo es um Gegneranalyse geht fürs Team, aber dann auch für die einzelnen Spieler, dass die einzelnen Spieler gut vorbereitet sind. Geht dann natürlich immer nach dem Spiel um die Spielnachbereitung, während der Spiele um die Live-Analyse vom Spiel und dann natürlich parallel immer noch dann auch um die Analyse vom Training. Das sind so die Hauptaufgaben. Ist alles eng verzahnt dann immer mit dem Scouting, weil man natürlich dann auch viele Spiele und Spieler analysiert und das dann auch immer direkt ans Scouting geht. Würde ich jetzt mal sagen, sind so die Hauptaufgaben eines Spielanalysten oder Videoanalysten.
Soweit ich mich erinnern kann, mit Jens haben wir auch ab und zu mal, Jens war ja auch schon hier zu Gast, Jens Härte, und da haben wir auch ab und zu, hatte ich auch so mit Jens ab und zu mal mich ausgetauscht und da hat erzählt, dass du dann auch mal Gruppengespräche führst und Einzelgespräche, kannst du genau. Da vielleicht mal
sagen? Das ist immer natürlich auch ein bisschen abhängig vom Trainer. Der ein oder andere Trainer spricht gern selber vor der Mannschaft, kommt natürlich immer darauf an, was für ein Trainer dann für Stärken hat, aber wie er das auch gern machen möchte. Klar, wenn der Trainer jedes Mal vor einer Mannschaft spricht, jede Besprechung macht, dann kommt das den Spielern auch immer aus den Ohren raus. Deswegen habe ich viele Besprechungen mit der Mannschaft gemacht in der Spielvorbereitung, Spielnachbereitung aber auch. Das gehört dann auch dazu, auch mit einzelnen Gruppen, wenn man jetzt so mit der Abwehrkette spricht oder mit Stürmern. Geht dann aber auch viel um so Einzelgespräche mit Spielern, weil ich glaube, Spieler nochmal in Gesprächen anders sind, ob das jetzt mit dem Cheftrainer ist oder zum Beispiel mit dem Spielanalysten oder Co-Trainer. Ich glaube, beim Cheftrainer achtet man da schon nochmal dann mehr drauf, was man sagt. Und wenn die dann mit mir sprechen oder auch mit dem Co-Trainer oder so, dann kann man nochmal ein bisschen offener sprechen. Und ich glaube, das ist für die Spieler auch relativ wichtig, da dann auch gehört zu werden.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Wie ist das? Tommy hat das ja schon gesagt, als du beim FC Hansa angefangen hast, da warst du gerade mal 24 Jahre alt, junger Dachs, und dann machst du da die Spieleranalyse, führst Einzelgespräche. Ab und zu kommt das ja dann auch mal vor, dass ein Spieler älter ist als du. Wie ist das, wenn du so einen an deiner Seite hattest und ihm dann gesagt hast, ja guck mal, hier stehst du komplett falsch, da musst du mehr einrücken, dies und das und da und hier. Haben die auch manchmal gesagt, was will der Junge da von mir?
Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, grundsätzlich war es immer gut, weil es eigentlich ja um inhaltliche Sachen geht und da relativ egal ist, ob jetzt einer 20 ist oder 30 ist, sondern es geht um die inhaltliche Sache. Da ist, glaube ich, egal, wie alt man ist, sondern geht darum, irgendwie, was man fachlich kann. Ich glaube, mir hat es immer gut getan, dass ich diesen Hintergrund habe, dass ich selber Fußball gespielt habe auch ein bisschen höher, jetzt nicht irgendwo nur mit einmal die Woche Training, sondern ein bisschen, wo es so ein bisschen mehr ging vielleicht. Ich glaube, das merken auf jeden Fall Spieler, ob man jetzt schon mal eine Sporthose anhat oder nicht. Ja, aber klar, haben Spieler auch mal andere Meinung. Es ist ja auch richtig, also wenn immer man einmal gleich, also der gleichen Meinung wäre, Spieler mal nur Ja und Amen sagen würden, glaube ich, würde man ja auch nirgendwo hinkommen. Deswegen haben wir uns da aber größtenteils, kann mich jetzt noch nichts erinnern, eigentlich war das größtenteils immer inhaltlich super. Und ja, letztendlich geht es ja darum, dass man irgendwie besser wird, und da bringt es dann auch nichts, dass man irgendwie immer nur sagt, du machst alles richtig, oder das gehört ja dazu. Und deswegen hat das größtenteils eigentlich immer gepasst.
Gab es besonders positive oder negative, muss jetzt die Namen vielleicht nicht sagen, jedenfalls nicht bei negativ, aber Spieler, mit denen du besonders gerne zusammengearbeitet hast oder die auch vielleicht von sich aus häufig auf dich zugekommen sind und gefragt haben, Mensch, Vincent, können wir nicht nochmal die Szene durchgucken oder das uns nochmal anschauen, das durchsprechen, oder wie läuft das?
Ja, also grundsätzlich muss man, glaube ich, dazu sagen, meine meiste Zeit hier war ja in der zweiten Liga, teilweise Drittliga dann auch. Das ist ja schon die, ja, eine sehr geringe Anzahl an Spielern, die es überhaupt schafft, in diesem Bereich zu kommen. Und das liegt ja irgendwo dran, dass diese Spieler, die da spielen, das schaffen, da hinzukommen. Das heißt, die machen sich schon Gedanken darüber, was sie machen, wie sie sich verbessern können. Deswegen ist da eigentlich schon größtenteils ein Bewusstsein bei den Spielern auch, okay, wie kann ich mich verbessern, können wir nochmal darüber sprechen. Ist meistens, das habe ich sehr, sehr, sehr selten erlebt, dass Spieler sich nichts sagen lassen wollten oder hier rein, da raus. Gibt es auch mal, ist aber eher die Ausnahme in diesem Bereich, weil, wie gesagt, die Spieler eigentlich schon ein Bewusstsein für ihre Leistung haben und sich verbessern wollen. Und deswegen waren das oft super Gespräche und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber wenn du jetzt schon sagst, es gibt dann so welche, die links rein, rechts raus oder so, was will der jetzt von mir? Wie bist du dann damit umgegangen und wie hast du dann die vielleicht überzeugt? Oder?
Ja, grundsätzlich, ich glaube, wenn jemand so eine Einstellung hat, ist es schwierig, den zu überzeugen, weil er sich, glaube ich, dann auch nicht ändert. Schon versucht, inhaltlich zu bleiben, habe das dann auch nicht zu ernst genommen, weil letztendlich der Spieler auch auf dem Platz steht. Wenn der Spieler dann nicht erfolgreich ist oder nicht so spielt, wie es gut für die Mannschaft ist und ein wenig Spielzeit hat, ist letztendlich auch nicht mein Problem, sondern eher dann auch irgendwo seins, weil dann ein anderer Spieler spielt. Aber wie gesagt, eigentlich ist das fast gar nicht, würde ich mal sagen, vorgekommen. Gibt natürlich mal so seine Ausnahmen, aber da macht man sich dann auch nicht so viele Gedanken drum, sondern die Jungs nimmt man dann, wie sie sind, und das passt dann auch, ne?
Nun haben wir ja auch über Spieler gesprochen. Wir haben schon gesagt, die längste Zeit irgendwie bei Hansa, dann ja auch mit Jens Hertel zusammen als Trainer quasi an der Seite. Nun ist es ja bei Hansa so, da gibt es ja auch mal einen Wechsel auf der Trainerposition. Das hast du auch mitbekommen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, waren es dann noch Patrick Glöckner, Alois Schwarz und Mersat Selimbegovic. Da hast du ja dann auch einige kennengelernt. Vielleicht kannst du mal sagen, unter wem hast du am liebsten gearbeitet? Wo war es vielleicht ja manchmal ein bisschen anstrengender? Und wie ist das so, wenn man sich erstmal dann einstellen muss und damit klarkommen muss, dass man einen neuen Trainer an seiner Seite hat?
Ja, ganz gefährliche Frage. Ich glaube, wenn ich was Falsches sage, dann kriege ich nachher erstmal 3 Nachrichten und die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, für mich, klar sind das unterschiedliche Charaktere, für mich war es schon immer dann das Wichtigste eigentlich, dass man irgendwie eine direkte Kommunikation hat. Also was ich nicht mag oder auch nicht mochte, ist, wenn irgendwie irgendwas hinterm Rücken gesprochen wird, man hört von irgendeinem anderen Co-Trainer so, der hat das gesagt, was nicht gut war oder so. Das waren so Dinge, wo ich dann sage auch, okay, das stört mich. Aber größtenteils, klar waren das unterschiedliche Charaktere, aber das war eigentlich immer alles einwandfrei. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie es läuft. Wenn du jetzt gerade, wir in der zweiten Liga vielleicht ganz gut gerade performt haben, ist die Stimmung natürlich auch eine ganz andere. Und der Trainer ist ganz anders drauf, als wenn du jetzt gerade in der zweiten Liga ums Überleben kämpfst. Deswegen, glaube ich, hängt es davon auch immer ein bisschen zusammen. Aber grundsätzlich war das alles top. Und wie gesagt, die Kommunikation, wenn die super war, da habe ich lieber gehört, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann hat man es mir aber direkt gesagt oder irgendwas war nicht gut oder soll anders gemacht werden. War mir das immer lieber, als wenn man jetzt irgendwie vielleicht das über jemand anderes hört. Aber wie gesagt, das war ja in allermeisten Fällen auch immer gut und hat gepasst.
Ich würde sagen, da hast du dich jetzt sehr gut ausgedrückt, vorsichtig, ne, mit Streichelei, aber na gut, wenn du jetzt hier keine in die Pfanne hauen willst, aber vielleicht kannst du uns ja dahingehend was verraten. Nun waren das so unterschiedliche Trainer, auch von den Typen her und vom Fußball, den sie spielen lassen haben. Gab es beim bei irgendeinem Trainer so eine besondere Art, der irgendwas Besonderes wollte, auch von dir als Analyst? Gab es da irgendwelche Besonderheiten?
Gute Frage. Grundsätzlich waren die Abläufe immer relativ ähnlich. Ich würde sagen, dass ich schon sehr unterschiedliche Trainer kennengelernt habe, auch jetzt nochmal in Hannover zum Beispiel auch nochmal andere Trainer kennengelernt habe. Ich würde sagen, ich habe von verschiedenen Trainern verschiedene Dinge so mitgenommen, die ich irgendwie gut fand oder die ich gelernt habe. Von dem einen Trainer war das dann vielleicht irgendwie, okay, wie steht er vor einer Mannschaft, wie spricht er mit einer Mannschaft zur Mannschaftsführung. Von einem anderen Trainer waren das dann vielleicht eher taktische Dinge, wo ich sage, wow, ja, das macht Sinn. Von daher war die Arbeit größtenteils relativ gleich, weil man ähnliche Dinge im Inhaltlichen so hat, die man abarbeitet. Ja, aber der eine hat natürlich in dem Bereich mehr Stärken, der andere hat in dem Bereich mehr Stärken. Deswegen konnte ich eigentlich von verschiedenen Charakteren, verschiedenen Trainern auch verschiedene Sachen mitnehmen.
Kannst du es ein bisschen konkreter machen? Wer ist der Trainer, der dich so am meisten geprägt hat vielleicht?
Geprägt? Oh, das ist wirklich, wirklich ganz schwierig. Schon, jetzt habe ich bei Hannover zum Beispiel mit Stefan Leitl zusammengearbeitet. Das war dann Fußball inhaltlich nochmal, wo ich sagen muss, okay, habe ich nochmal Dinge gelernt, die ich für mich auch so mitgenommen habe. Alois Schwarz zum Beispiel, aber auch von der Mannschaftsführung, wo ich sage, okay, das macht richtig was her, also wo ich da Dinge mitgenommen habe. Bei Mainz früher mit Bo Svensson, wie der mit jungen Spielern zum Beispiel gearbeitet hat und entwickelt hat, habe ich immer gesagt, okay, das hat mich irgendwie so fasziniert, wie man gleichzeitig Autorität ausstrahlen kann, aber auch irgendwie so Kumpeltyp sein kann mit jungen Spielern. Von daher waren das immer so Kleinigkeiten, wo ich, glaube ich, von allen irgendwo was gelernt habe.
Ich würde mal ganz kurz einordnen, du bist dann halt von Hansa weggegangen nach dem Zweitliga-Abstieg, bist du dann im Juli 24, hast du bei Hannover angefangen, bei Hannover 96 und hast dann unter den Cheftrainern Stefan Leitl, hast du schon erwähnt, gearbeitet, André Breitenreiter und ganz kurz Lars Bahlemann, die Hansa-Trainer haben wir schon genannt. Vielleicht noch, bevor wir da nochmal wieder auf, also ich würde auch nochmal nachhaken zu den Charakteren, den unterschiedlichen Charakteren, aber vielleicht ganz kurz, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, so wie ist so ein Tagesplan oder ein Tagesplan ist dann vielleicht zu einfach, aber so ein Wochenplan, wie wird das dann aus dem Theoretischen auch ins Praktische übertragen? Du willst ja dann auch das denen nicht nur zeigen irgendwie, sondern dann entstehen daraus Trainingsübungen, dann entstehen daraus ja auch, hast du angedeutet, Matchpläne für, auch wenn das Wort nicht so beliebt ist, aber ne, so Spielideen, wie ja, man ein Spiel angehen gegen Gegner XY. Wie wird das dann aus deiner Arbeit und Gesprächen mit dem Cheftrainer, mit dem ganzen Trainerteam zu einem Plan, zu einem Übungsplan, zu einem Spielplan?
Genau, man hat ja grundsätzlich erstmal, also man macht jetzt nicht jede Woche, auch wenn der Gegner irgendwas anderes macht, macht man ja jetzt nicht als Mannschaft komplett was anderes, sondern man hat ja grundsätzlich so seine Idee, wie man Fußball spielen lassen möchte. Das heißt, da wird jetzt nicht Woche für Woche alles über den Haufen geworfen, sondern vieles wird beibehalten und man passt dann immer nur Nuancen an, die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass man in diesem Spiel erfolgreicher ist. So, dafür guckt man dann sich die letzten Spiele vom Gegner an, was machen die, stellt aber auch eigentlich, so war es bei mir oder bei uns immer größtenteils, stellt gar nicht groß vor, was macht der Gegner, sondern geht immer einen Schritt weiter und sagt, okay, was macht der Gegner, was bedeutet das für uns, für unser Spiel, was haben wir zu machen, damit das Spiel möglichst erfolgreich ist. Das bespricht man dann mit der Mannschaft, in Gruppen teilweise auch, natürlich nochmal dann auch mit einzelnen Spielern. Der wichtigste Part ist dann aber meistens nicht das Video irgendwo im Raum, weil das ist Theorie und damit können die Jungs dann am Wochenende nichts anfangen, sondern das Wichtigste ist dann die Umsetzung draußen im Training, wo man dann Schwerpunkte im Training setzt, okay, was wird am Wochenende wichtig, taktische Abläufe irgendwie durchspielt, wie möchte man anlaufen, wie möchte man vielleicht eröffnen, wo sieht man irgendwie Räume, die man bespielen kann. Das wird dann im Training umgesetzt, das ist der wichtige Part. Das wird dann auch nochmal meistens analysiert, also nochmal gefilmt, auch nochmal besprochen mit der Mannschaft, wo müssen noch Stellschrauben verändert werden. Das ist dann meistens in der Praxis auch der Teil, wo die Jungs dann das spüren mehr auf dem Platz und dann auch mehr mitnehmen meistens. Das Video dient eigentlich nur davor nochmal so, dass man schon mal ein bisschen so die Stellschrauben im Kopf angefangen hat zu drehen und dann wird das auf dem Platz weitergemacht.
Wenn man bei so einem, ich bleibe immer noch bei diesem Wochenplan so ein bisschen, ne? Ja. Wenn man da so bleibt, das wird ja dann halt gestückelt. Wir hatten ja auch schon den aktuellen Trainer hier, Daniel Brinkmann, der hat uns ja auch gesagt, dass er es so ein bisschen vielleicht so ähnlich macht, wie du es dargestellt hast. Der lässt dann auch mal Markus Gellhaus sprechen zu dem einen Part und Flocki, also Dick Flock zu dem Part und so weiter und so fort. Teilt es auch ein bisschen auf, weil er eben auch immer auch möchte, dass andere mal die Ansprache halten und dass den Spielern nicht aus den Ohren kommt, dass immer der gleiche spricht. Wie war das dann bei dir? War das also auch so wie in der Jugend vielleicht? Also ich durfte ja auch tatsächlich mal die Videoanalysen für unsere die Jugendmannschaft machen damals, die U17 Bundesliga-Mannschaft von Hansa, und wir haben das dann aufgeteilt. In einen Tag waren nochmal 10 Minuten Video, so spielt der Gegner, so, das wollen wir defensiv beachten, und der andere Part, der war dann offensiv, und wie wollen wir vor allem das agieren mit Ball und so. Habt ihr das dann auch so gestückelt oder wie ist es dann
gelaufen? Ja, das ist natürlich auch mal von Trainer zu Trainer ein bisschen unterschiedlich, aber oft wird das dann schon nochmal getrennt, dass es für die Jungs auch einfach einfacher ist, dass man an einem Tag vielleicht einen Schwerpunkt mehr auf die Offensive legt, an einem Tag mehr auf die Defensive, einen Tag vielleicht mehr Standards. Genau, so ist es dann meistens auch aufgeteilt, dass man dann in der Woche nochmal Schwerpunkte hat, wo man dann gezielt in diesen Bereichen dann sich die Abläufe anguckt und so einfach das Spiel in seine Phasen so ein bisschen untergliedert einfach, genau. Mhm.
Und bevor wir jetzt dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf das aktuelle Geschehen bei Hansa kommen, Ben, ne, würde ich einfach nochmal jetzt ein letztes Mal versuchen, ne, dich ein bisschen zu locken.
Jetzt bin ich also, aber gespannt. Ja,
Jens, haben wir jetzt mehrfach erwähnt, das war die längste Zeit. Natürlich, ich würde es jetzt mal vermuten, auch dein größter Erfolg da, dieser Aufstieg dann in die zweite Liga, den du da so aktiv mitbegleiten konntest, zumindest im Profibereich, dass man dann wirklich den Sprung von der dritten in die zweite Liga schafft. Und wenn man dann noch diesen Hintergrund sieht, da, dass Hansa eben da so viele Jahre drum gekämpft hat, zurückzukehren in die zweite Bundesliga. Was hat das so mit dir gemacht, diese erfolgreiche Zeit? Und auch Jens als Typ, ein ganz aus meiner Sicht ganz bescheidener, ehrlicher, direkter. Und von negativ nachher in der Negativphase haben ihn viele so ein bisschen immer so als so doll distanziert und eher so pessimistisch dargestellt, viele Fans und Kritiker. Ich fand ihn halt einfach immer total realistisch, und ja, er hat dann jetzt nicht so euphorisch ist er irgendwie rumgerannt und hat jetzt totalen Optimismus ausgestrahlt, aber er war einfach immer so bescheiden, bodenständig und hat einfach Dinge klar eingefordert. Oder wie hast du ihn wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich glaube, dass Jens dann allgemein auch mit Martin Piekenhagen, Robert Marien auch, dass die Zeit für Hansa sehr wichtig war, weil man erstmal wieder so ein bisschen eine Basis geschaffen hat nach diesen vielen Jahren dritte Liga. Okay, letztendlich konnte man Hansa nicht in der zweiten Liga etablieren, das ist dann nicht ganz gelungen, aber dass es erstmal relativ wichtig war, wieder so ein bisschen irgendwie auch eine Ruhe reinzubekommen, nicht so viel Fluktuation auch im Personal zu haben. Und ich glaube, da war Jens einfach der richtige Typ, weil er hier auch hingepasst hat und allgemein auch, glaube ich, Martin Piekenhagen dann auch die Zusammenarbeit dann das gut war einfach. Für mich persönlich, ich habe die Entwicklung dann ja auch so selber mitbekommen. Ich war hier, habe gesagt, ich habe im Januar 2020 angefangen, habe mir hier im Dezember vor Weihnachten ein Spiel angeguckt. Da waren, glaube ich, 12.000 Zuschauer im Stadion. Man hat gegen Chemnitz gespielt, ich glaube sogar auch verloren.
Ich glaube 2-4 oder so kann das sein, mit Anton Fink. Anton Fink bei Chemnitz als.
Ja, genau. Und das war das erste Mal, dass ich hier so in Rostock im Stadion war, bevor ich angefangen habe. Und ich dachte schon, die Zuschauer waren nicht ganz gut drauf, weil das Spiel auch nicht gut lief. Und ich glaube, was man dann entwickelt hat, so wenn man sich jetzt anguckt, das Stadion ist eigentlich jede Woche fast ausverkauft, was man dann auch für Umsätze und so generiert hat, also wie sich der Verein entwickelt hat. Ich glaube, da hat man jetzt nicht so vieles falsch gemacht. Deswegen war es für mich auch einfach eine spannende Phase, das irgendwie so zu begleiten. Für mich, du hast es gerade angesprochen, für mich war irgendwie so, der Aufstieg war super. Ich glaube, für die Region auch klasse, für alle Menschen, weil alle so lange darauf hingearbeitet haben. Für mich war tatsächlich, weil auch noch so diese Corona-Sache ein bisschen genervt hat, dass nicht so viele Zuschauer dabei waren, für mich war es tatsächlich so dieser Klassenerhalt in Nürnberg dann in der zweiten Liga irgendwie auch noch so ein Stück weit emotionaler, weil ich irgendwie dann noch länger hier war. Und es einfach sehr, sehr aufreibend war, man einfach sehr viel Gegenwind irgendwo auch bekommen hat, dann das dann letztendlich nochmal zu schaffen, obwohl man eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben war, war für mich persönlich nochmal so ein bisschen emotionaler. Aber ich glaube, dass die Zeit, wie gesagt, von Jens, von Pieke hier auch sehr wichtig war, um Hansa erstmal wieder so eine Grundlage zu legen, um jetzt vielleicht dann auch weiter darauf aufzubauen.
Emotional ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Nun, bist du mit Hansa aufgestiegen, dieser emotionale Klassenerhalt in Nürnberg? Und ich glaube, egal wann wir beide oder generell, also wir beide mit dir gesprochen haben oder generell man dich irgendwo gesehen hat oder so, Vince immer ruhig, gelassen, zieht sein Ding durch, alles so. Wie hast du das erlebt? So, kommst du dann auch mal richtig aus dir heraus? So eine Aufstiegsparty, bist du dann auch mal ein Feierbiest, wo du sagst, okay, jetzt kann ich auch mal feiern hier? Oder wie läuft das ab? Ich sehe dich immer nur total, total im Fokus, total im Film.
Ja, wenn ich bei der Arbeit bin, ist das tatsächlich auch so ein bisschen ja mein Teil meiner Arbeit, so dass ich schon eher dann auch sachlich, analytisch irgendwo vorgehen muss. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen meine Art. Deswegen passt das, glaube ich, auch zu mir. Ich bin dann aber schon, ich freue mich, wenn die Dinge dann auch funktioniert haben. Also wenn wir dann schon irgendwie einen Klassenerhalt dann geschafft haben, da war ich dann schon, bin ich dann auch schon ein bisschen emotionaler. Grundsätzlich bin ich aber auch ein Typ, der sich dann auch erst richtig freut, wenn die Sachen dann irgendwie wirklich auch soweit sind. Wenn wir jetzt irgendwie 2-0 führen, aber es ist noch eine Halbzeit zu spielen, dann bin ich schon auch noch mal ein bisschen ruhiger und freue mich erst, wenn das Spiel auch zu Ende ist. Also versuche da meine Emotionen auch immer schon ein bisschen zu kontrollieren. Ich glaube, das hilft mir aber auch so bei Spielen, wenn man dann zum Beispiel live dabei ist und ja irgendwie versuchen will, da noch ein bisschen irgendwie ein paar Stellschrauben zu drehen, dass man da schon sich nicht so sehr von den Emotionen leiten lassen soll. Aber wenn du da mit Co-Trainer mal sprichst von meiner Zeit, mit Nico Masetzki oder so, was ich dem da teilweise ins Ohr gesagt habe auf der Trainerbank, da war ich auch teilweise schon emotional, weil man natürlich dann auch schon dabei ist und möchte, dass das erfolgreich läuft. Aber größtenteils habe ich mich da schon versucht, ein bisschen zurückzuhalten.
Ich habe zwei Bilder im Kopf, wenn ich an Emotionen und Wins denke, habe ich zwei Bilder im Kopf. Das erste ist, nach dem Aufstieg dann war alles so, alles war freudetrunken und Marit Scholz, die Pressesprecherin, war auch schon so ein bisschen, ja, sehr freudig, ne, und war nicht mehr so richtig für uns erreichbar. Und dann bin ich einfach runtergelaufen an das Geländer auf der Westtribüne und hab dich gerufen, ob du mal Jens fragen kannst. Wir brauchen irgendwie natürlich eine Stimme nach dem Aufstieg und es gab da keine Pressekonferenz mehr, die fiel dann aus. In diesem Freudentaumel. Und dann ging es mir eigentlich darum, ob wir dann mit Jens irgendwie morgen mal telefonieren können oder sowas. Und habe das für die Kollegen auch gefragt von der Bild und so. Und dann hast du gesagt, ich rede mal mit ihm. Und dann kam Jens an und wir haben dann diese Pressekonferenz ohne Pressesprecher gemacht. Das war ganz witzig. Aber also dieses Bild, wie du dann reagiert hast. Und na klar bin ich noch nüchtern. Ich hab noch nichts getrunken. Ja, ich bin noch ansprechbar. Und dann bist du halt direkt zu Jens gegangen. So, das ist dieses eine Bild, was ich habe. Und das andere ist, er kann schon auch Emotionen zeigen. Wir haben ja dann auf der Tribüne eigentlich immer versucht, auch Abstand zu halten, also ich wollte dich da nicht nerven, so wie du mich dann als Trainer nicht mit, sag mal, genervt hast mit deinem ganzen Fachwissen und so, aber trotzdem habe ich das sehen können, wie du dann manchmal auf den Tisch gehauen hast oder wie du da vor dich hin geflucht hast und dann runtergestapft bist, vielleicht ein bisschen mit einer anderen Körpersprache, weil du bist ja dann immer kurz vor der Halbzeit runtergelaufen in die Kabine.
Ja, zu dem Aufstieg vielleicht, also ich war da eher dann tatsächlich, habe mich da ein bisschen zurückgehalten tatsächlich, weil das schon, ist halt schon auch ein bisschen Druck immer irgendwie, den man auch dann irgendwie, wenn man selber so ein bisschen auch mit da verantwortlich ist, schon dann auch, ja, hat und habe das dann erstmal in Ruhe so ein bisschen genossen, würde ich mal sagen. Das war dann zum Beispiel bei dem Klassenerhalt in Nürnberg ein bisschen anders, aber und sonst im Stadion, da war ich schon, man macht sich natürlich schon viele Gedanken mit den Jungs, aber auch im Trainerteam. Und das war dann eher immer so ein bisschen, man hat sich eher darüber geärgert, dass die Dinge, die man sich vorgenommen hat, dass die Jungs das nicht so richtig umsetzen konnten. Ich habe mich dann nicht mal unbedingt für mich geärgert, sondern ist dann natürlich schade, vor allem mal für die Jungs, wenn man vielleicht im Training sieht, wie sie vielleicht Dinge lösen und das dann im Spiel vielleicht nicht so klappt. Und da ist man ja auch ehrgeizig und möchte möglichst erfolgreich sein. Deswegen kann man sich da, glaube ich, auch mal ärgern, wenn es alles irgendwo im gewissen Rahmen bleibt.
Was geht bei Hansa?
Ja, erfolgreich sein möchte natürlich auch die Truppe. Aktuell in der dritten Liga, der Aufstiegskampf ist super eng da oben an der Spitze. Am Wochenende, gerade im Landespokal, hat der FC Hansa das Halbfinalticket gelöst. 5:1 gewonnen beim 1. FC Neubrandenburg. Bevor Tommy jetzt gleich wieder reingrätscht, heute ist Montag, der 30. März, wo wir aufnehmen, damit das jeder einmal gehört hat. Wie bewertest du die aktuelle Situation rund um den FC Hansa? Landespokal, wie gesagt, Halbfinale in der Liga, spielen sie ganz oben mit. Wie siehst du das?
Ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Haben, glaube ich, auch, oder der Verein hat grundsätzlich ein bisschen auch gelernt, dass man die Ruhe gut behält, auch wenn man mal, ich glaube, es gab eine Durststrecke jetzt zum Beispiel mal im Februar, der Saisonstart war vielleicht nicht so gut, dass man ruhig bleibt, dass man von seinem Plan auch so überzeugt ist und den dann weiter durchzieht, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht immer gut sind. Ich glaube, intern sieht man die Dinge nicht immer komplett schwarz-weiß, sondern kann das, glaube ich, schon ganz gut einordnen, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man das jetzt auch so beibehält, dass man da einfach die Ruhe behält, an sich glaubt und ist sehr eng oben, alles drin. Und ich denke, da hat Hansa noch alle Möglichkeiten, jetzt in den letzten Spielen da ein wichtiges Wort mitzusprechen, wenn es um den Aufstieg geht.
Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, und das ist natürlich auch irgendwie klar, dass du da jetzt nicht mehr jedes Spiel so guckst wie früher. Aber trotzdem wirst du ja noch, wenn du dann Spiele guckst, so einen analytischen Blick haben. So, was ist dir da so aufgefallen? Was braucht Hansa vielleicht noch, um eben diesen Aufstieg zu schaffen? Und wie nimmst du die Spielweise von Hansa wahr?
Ja, ich glaube, wir hatten ja auch so ein bisschen die Situation mit dem Aufstieg aus der dritten Liga, wo es dann am Ende ja auch viel darum geht, der Kopf eine große Rolle spielt. Ich glaube, das Wichtigste ist, was ich eben schon gesagt habe, dass man ruhig bleibt in der Mannschaft, sowohl in den Spielen, wenn es mal vielleicht bis zur 70. Minute irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man einfach als Mannschaft ruhig bleibt. Ich glaube, da ist die Mannschaft aber auch erfahren genug, das zu machen. Geht, glaube ich, auch so ein bisschen fürs Umfeld. Die Mannschaft, ich glaube, im Stadion ist dann schon auch wichtig für die Mannschaft, so auch wenn es da vielleicht mal 0-0 steht nach 80 Minuten, dass da immer noch alles drin ist. Glaube, wenn man das zusammen so hinkriegt, dann hat man da schon eine gute Chance. Ich glaube, was damals bei uns auch mal, glaube ich, gut funktioniert hat. Ich glaube, da gibt es jetzt aber auch genug erfahrene Leute wie Dirk Orleshausen im Trainerteam oder auch in der Mannschaft, dass man komplett bei sich bleibt. Man braucht da, glaube ich, nicht gut groß zu gucken, okay, was macht jetzt irgendeine andere Mannschaft im Aufstiegsrennen. Das sind irgendwie nur Nebenkriegsschauplätze, wo man gar nichts beeinflussen kann, sondern dass man sich auf das konzentriert, was man beeinflussen kann, bei sich bleibt. Versucht von Spiel zu Spiel seine bestmögliche Leistung zu bringen. Ich glaube, das ist alles, was man beeinflussen kann, aber da ist die Mannschaft, ich glaube, der Verein auf einem sehr guten Weg. Deswegen bin ich da auch optimistisch.
Aber ich will trotzdem noch konkreter nachfragen, wie nimmst du die Spielweise wahr? Es ist ja schon ein anderer Fußball. Jetzt sagen wir mal nur die letzten Trainer, die jetzt da waren, Bernd Hollerbach dann und seitdem eben Daniel Brinkmann. Wie hat sich die Spielweise aus deiner Sicht von Hansa seitdem verändert und wie ist sie vielleicht auch im Vergleich zu der Zeit, nachdem du weggegangen bist? Wie hat sich Hansa entwickelt, seitdem du weggegangen bist?
Ja, ich glaube, dass man jetzt vor allem in dem Jahr, man hat eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen, glaube ich, für die dritte Liga. Auch jetzt mit dem Abgang von Ryan Aderi sieht man ja, dass jetzt auch andere Spieler so ein bisschen die Rolle ausfüllen können. Ich glaube, man hat da eine super Mannschaft aus Erfahrung, auch also eine gute Mischung aus Erfahrung, jungen Spielern. Und glaube, man setzt schon ein bisschen mehr spielerische Akzente auch. Also man hat schon mehr Ansätze dann im Ballbesitz auch, sich Chancen rauszuspielen, spielt sich auch relativ viele Chancen raus. Ist natürlich auch mal ein bisschen ein Unterschied dann zur zweiten Liga, wo man dann mit Hansa vielleicht eher dann jetzt vom, ja, der Spielerqualität jetzt vielleicht nicht im oberen Bereich dabei ist, sondern erstmal vielleicht sich auch auf andere Dinge fokussieren muss. Aber glaube, da ist die Mannschaft auf einem richtig guten Weg. Ist defensiv aber auch sehr stabil, hat da hinten erfahrene, gute Spieler dabei. Glaube, die Mischung ist einfach gut, dass man sowohl stabil defensiv ist, aber auch sich offensiv Chancen rausspielt. Glaube, da hat man eine gute Mannschaft zusammengestellt, die da hinten stabil ist, aber halt wie gesagt nach vorne Kreativität hat, aber auch Wucht hat. Von daher, glaube ich, hat man da alle Möglichkeiten, irgendwie auch zu reagieren, je nachdem, gegen wen man spielt. Und
finde ich auch, haben wir auch schon öfter debattiert, Ben, ne, dass dieser Kader ganz viel hergibt. Ich finde, dafür gibt es von der Systematik ganz viel her. Also welches Spielsystem man spielt, hat ja jetzt Daniel auch gezeigt, Daniel Brinkmann. Haben wir auch anfangs mal oder eine Zeit lang kritisiert, dass er da so wenig flexibel ist. Jetzt hat er da unglaublich viel zuletzt getauscht, das Spielsystem getauscht, mehrfach schon auch angepasst im Laufe eines Spiels. Er hat personell immer mal wieder gewechselt. Du hast es eben angedeutet, dass in der zweiten Liga, da spielt man als Hansa Rostock eher gegen Abstieg, das weiß man vorher, wenn man da aufsteigt und dann hat man halt auch weniger den Ball und so. In der dritten Liga musst du dich dann als Hansa Rostock eigentlich ja entscheiden, du kannst ja da trotzdem irgendwie auf Konter spielen vielleicht, kannst du eine Kontermannschaft zusammenstellen, du kannst aber auch sagen, okay, wir wollen die Favoritenrolle annehmen und dann ist es halt oft so, dass sich Gegner einfach dann hinten reinstellen und dann musst du mehr spielen, hast mehr den Ball. Worauf muss man dann da achten aus deiner Sicht, dass man dann da so einen Kader zusammenstellt, der das mitbringt, was du jetzt schon so ein bisschen beschrieben hast? Kreativität, Wucht, defensive Stabilität.
Ja, ich glaube, es ist erstmal entscheidend, dass man weiß irgendwie, für was man stehen möchte. Ich glaube, das war damals mit Jens Hertel relativ klar, was man für Prinzipien irgendwie haben möchte. Dass man erstmal ja für die Dinge, für die Hansa Rostock irgendwie so auch steht, dass man die auf dem Platz auch zeigen wollte. Ich glaube, in der dritten Liga muss man dann schon auch noch ein bisschen, ja, schon flexibler, sondern auch noch ein bisschen sein. Und ich glaube, wie gesagt, das macht der Verein jetzt eigentlich ganz gut, dass man sowohl diese defensive Stabilität hat, diese Kämpfermentalität auf dem Platz bekommt, das Tor zu verteidigen, gleichzeitig dann aber auch irgendwie Spieler beisammen hat, die, die ja, umschalten können, die aber auch das Spiel im Ballbesitz irgendwie gestalten können. Glaube, da muss man, wie gesagt, sich festlegen, wofür man stehen möchte. Und wenn man das, das hat, kann man ja demnach dann den Kader auch irgendwie zusammenstellen. Genau.
Dann würde ich jetzt mal, wenn ich rede so viel, stelle so viele Fragen, ne? Aber wofür steht Hansa aktuell gerade für dich, diese Mannschaft? Wenn du mit drei Worten oder keine Ahnung, drei Attributen oder irgendwie so beschreiben?
Ja, irgendwie schon, das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, so schön irgendwie defensive Stabilität, aber schon auch Dominanz im Offensivfußball. Dann auch individuelle Klasse. Das wären so die drei Dinge, die ich irgendwie sagen würde. Und das ist eine bessere Mischung, gibt es eigentlich nicht. Deswegen bin ich auch optimistisch. Das ist, glaube ich, das, wofür, ja, was die Mannschaft auszeichnet.
Individuelle Klasse ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Wir haben schon über Rainer Dery ganz kurz gesprochen, also er wurde erwähnt. Nun hat Hansa es geschafft, so eine Rekordablöse zu entlocken. Rainer Dery ist zu den Glasgow Rangers gewechselt. Hansa hat ihn als jungen Spieler geholt, der jetzt noch nicht die Erfahrung hatte. Und er hat sich bei Hansa gemacht und jetzt eben diesen großen Schritt. Nun als Videoanalyst und zum Teil ja auch Scout, wie bewertest du den, den Jungen und den Wechsel und ja, was hat Hansa da richtig gemacht?
Sehr spannende Frage. Ich glaube, sie haben sehr viel richtig gemacht. Gab auch Diskussionen darüber, ob es richtig ist, ihn dann gehen zu lassen. Ich finde auf jeden Fall ja. Will das vielleicht auch ein bisschen erklären, vielleicht auch ein bisschen so mit den Erfahrungen, die ich bislang gesammelt habe. Ich glaube, für einen Verein, um langfristig erfolgreich zu sein, sind ein paar Sachen wichtig, wenn man jetzt nicht unbedingt einen großen Geldgeber wie Wolfsburg oder so in der Hintern hat. Ich glaube, ein gutes Scouting ist erstmal sehr wichtig, dass man Spieler findet, die viel Potenzial haben. Das ist nicht einfach, weil alle die eigentlich heutzutage suchen. Also braucht man ein gutes Scouting, auch basierend auf Daten, um Spieler wie Ryan zu finden, der vorher auch nicht irgendwo in der dritten Liga gespielt hat und performt hat, sondern der eher weiter unten gespielt hat. Dass man ja den Mut hat, solche Spieler zu verpflichten, wenn die zu den Daten, die man sich zurechtlegt, passen. Also da muss man ja schon für sich definieren, okay, was möchte ich für Spieler haben? Macht man sich meistens, ja, je nachdem, was für Datenanbieter man auch zusammenarbeitet, hat man Benchmarks, wo man sagt, okay, das und das ist für mich wichtig auf der Position. Die Spieler möchte ich haben, die schaue ich mir an. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für einen Verein, dass man neben guten Scouting aber auch eine ja, gute sportliche Leitung, würde ich mal sagen, hat. Trainer, der dann Spieler weiterentwickeln kann. So ein solides sportliches Grundgerüst, würde ich mal sagen, wo sie Spieler einfach entwickeln können, um dann diese Spieler, die man verpflichtet mit Potenzial, dann auch, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Dass man den Mut hat, dann aber auch diese Spieler gehen zu lassen, um dann quasi mehr Einnahmen zu generieren. Und für mich ist dann auch ganz wichtig, und das waren eigentlich so meine Erfahrungen, die ich in meinem Verein gesammelt habe, dass man das vor allem die Einnahmen und auch nur dann ist für mich ein ja, gelungener Prozess, wenn man die Einnahmen dann auch wieder vernünftig irgendwo investiert und nicht sagt, okay, ich hole jetzt den nächsten gestandenen Spieler, sondern ich investiere das, was ich jetzt durch Ryan vielleicht irgendwie eingenommen habe, ins NLZ, in noch ein besseres Scouting, ja, also Bedingungen NLZ, vielleicht neue Möglichkeiten im NLZ, in Trainer im NLZ vielleicht auch, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, da Spieler zu bekommen oder ja sich selber zu entwickeln. Das sind Punkte für mich, die ganz wichtig sind. Und dann wieder, wie gesagt, durch wieder ein gutes Scouting, ja, wieder Spieler zu bekommen, die ein Potenzial haben. Ich glaube, das sind so Punkte für einen Verein, die sehr, sehr wichtig sind. Das war eigentlich auch so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Wenn ich das zum Beispiel mit Mainz vergleiche, die machen das perfekt. Ja, wenn man sich da, einerseits haben die ein super NLZ, wo die Spieler rausbekommen. Beispiel, ein älteres Beispiel, André Schürrle. Neues Beispiel, die ich begleiten konnte, Leandro Barreiro zum Beispiel, der jetzt bei Benfica Lissabon spielt. Oder Jonathan Burkhardt, der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt, die da ausgebildet wurden. Mainz schafft es auch, super Spieler zu verpflichten. Ich weiß nicht, ob euch noch Abdou Diallo zum Beispiel was sagt, den man geholt hat. Eigentlich, wo er noch nicht so bekannt war, dann weiter nach Dortmund und PSG verkauft hat. Aber der Verein, wenn man sich das NLZ anguckt, in den letzten 10 Jahren, wie sich das verbessert hat, also der Verein investiert super viel in den eigenen Nachwuchs und ich glaube, nur so kann ein Verein dann erfolgreich sein. Andere Beispiele hatten wir schon kurz drüber gesprochen, zum Beispiel Greuther Fürth. Da wundert man sich manchmal, warum die so lange in der zweiten Liga sind. Ja, die haben auch ja, zum Teil mutige Verpflichtungen gemacht. Anton Stach, der jetzt Nationalspieler ist, den haben die von Wolfsburg 2, glaube ich, oder so mal geholt und dann weiterverkauft, aber auch dann viel ins NLZ investiert mit David Raum zum Beispiel oder Jamie Leveling aus der Nationalmannschaft. Also sind eigentlich viel, wenn man sich zum Beispiel auch Elversberg oder so anguckt, viele Vereine, die durch ein gutes Scouting, aber dann auch kluge Investitionen ins NLZ, aber dann auch wieder ins eigene Scouting, gute Schritte nach oben machen. Gegenbeispiel ist so ein bisschen der HSV in den letzten, also vor 10 Jahren würde ich mal sagen gewesen, die eher auf Spieler gesetzt haben, die so ein bisschen schon an ihrem Peak der Karriere waren und dann natürlich eher an Marktwert verlieren, weil sie kein Potenzial mehr haben, sondern dann eher verkauft werden, wenn sie weniger wert sind oder man gar nichts mehr für sie bekommt. Da hat der HSV jetzt aber auch gut umgestellt und hat jetzt zum Beispiel mit Damon Downs oder anderen Spielern auch eher Spieler verpflichtet, die so Potenzial noch haben, wo man dann einfach einen Gewinn rausbekommt und dann auch wieder investieren kann. Und jetzt habe ich viel erzählt, aber ich glaube, das ist bei Hansa dann jetzt der entscheidende Punkt auch. Was macht man mit dem, was man jetzt da eingenommen hat? Bin jetzt aber optimistisch, weil Hansa hat jetzt Naderi verpflichtet erstmal, hat gesehen, okay, wir haben so die Möglichkeiten, solche Spieler zu bekommen, haben ihn jetzt verkauft und jetzt müssen quasi die nächsten Punkte kommen, dass man vielleicht kann man wieder davon was ins Scouting investieren, vielleicht kann man ins NLZ was investieren, dass nicht so viele Spieler vielleicht schon zu anderen Vereinen abwandern. Das hat man jetzt öfter mal gelesen, dass Spieler schon aus der U19, U17 oder so irgendwie nach Bochum gehen, nach Augsburg gehen. Dass man da vielleicht irgendwie die U23 auch wieder in die Regionalliga bekommt. Und
das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Jetzt gerade mit Bochum und Augsburg, da sprechen wir natürlich über Finn Ole Lang und Tom Bader. Zwei große Talente, die der FC Hansa jetzt dann verliert. Du hast jetzt ganz, ganz viel über NLZ gesprochen. Ja. Immer Nachwuchsleistungszentrum, für die, die es jetzt vielleicht nicht direkt im Kopf haben, was NLZ bedeutet. Wie schmerzlich ist denn sowas, dass jetzt dann so eine Talente den Verein verlassen?
Ich glaube schon, weil man hat ja andersrum gesehen, wenn man zum Beispiel die U23 in die Regionalliga bekommt und Spieler da regelmäßig Spielzeit sammeln können, zum Beispiel wie auch Felix Ruschke auch oder Benno Dietze, dass man diesen Übergang aus dem NLZ zu den Profis eigentlich ja dadurch gewährleisten kann oder einen Weg aufzeigen kann auch an Spielern. Aber ich glaube, diese U23-Bereich ist schon sehr wichtiger für Spieler, auch weil sie schon auch wissen, okay, der Sprung von der U19 in den Profibereich ist sehr groß. Und wenn sie dann sehen, okay, bei Hansa wird es schwierig, direkt diesen Sprung zu schaffen von der U19 in die Profimannschaft, dann schauen sie natürlich, okay, wo ist es für mich wahrscheinlicher, dass ich das schaffe. Deswegen glaube ich, ist schon wichtig für Hansa irgendwie dann die Voraussetzung zu schaffen, dass man die Jungs hier behält. Man hat ja eigentlich einen guten Einzugsbereich. Wenn man da die Strukturen versucht zu verbessern nochmal wieder, dann glaube ich, ist es auch wieder spannender für die Jungs, dass sie hier bleiben. Und ich glaube, das wäre für den Verein wichtig, weil wie gesagt, mit Ruschi, mit Benno Dietze kann man schon aufzeigen, okay, der Weg kann funktionieren. Und ich glaube, das wäre für den Verein so in naher Zukunft erstmal auch wieder ein wichtiger Schritt, dass man da investiert, um da dahin zu kommen.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, du hast jetzt Beispiele ja genannt, ne? HSV immer so zwischenzeitlich als Negativbeispiel. Ich glaube, da hätte man auch Hansa einfach selbst nehmen können. Ne? Hansa stand ja dafür jahrelang. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein bisschen vor eurer Zeit, aber in den 2000ern, 90er Jahre so, ne? Mitte, Ende der 90er bis Anfang der 2000er war Hansa ja dafür bekannt, auch gute Spieler zu holen und dann weiter zu verkaufen. Also ganz bekannte Beispiele sind eben Olli Wendeville, Victor Agali oder so, die haben ja auch Millionenbeträge gebracht und auch aus dem eigenen Nachwuchs, was weiß ich, also wenn wir jetzt das allerbekannteste Beispiel, auch wenn er das nie für die Profis gespielt hat von Hansa, aber ist halt Toni Kroos. Also Bayern München hat sich das Internat damals angeguckt und die Infrastrukturvoraussetzungen oder Bedingungen, die Hansa hier geliefert hat. Und ich glaube, Amir Chabuzadeh hat das erkannt und vielleicht auch dann der Vorstand, der Aufsichtsrat. Hansa ist da auf einem ganz guten Weg, hat ja auch das Scouting jetzt wieder verstärkt mit Marius Reier, der aus Ingolstadt kommt, mit Thomas Finken Rückholaktion, der seit 24 ne, wieder da ist, bei Ingolstadt und Schalke zwischendurch gearbeitet hat, dadurch auch was anderes kennengelernt hat, aber irgendwie hier den Verein kennt und im Herzen trägt und diese Expertise von außen trotzdem auch mit reinbringt. Also ich glaube, da ist Hansa ganz gut aufgestellt und Ben hatte eben nur angedeutet, dass du dich ja auch im Scouting so ein bisschen auskennst, das müssen wir vielleicht auch mal aufklären und auch nachweisen, dass du da auch eine gute Expertise hast. Erzähl doch mal, was machst du eigentlich, seitdem du jetzt nicht mehr bei Hansa bist und auch jetzt nicht mehr bei Hannover, haben wir ja auch schon gesagt, dass du da nicht mehr bist. Was machst du dann eigentlich gerade?
Erstmal habe ich danach tatsächlich nach 10 Jahren Arbeit so im Bereich Spielanalyse erstmal genossen, ein bisschen Ruhe zu haben. Habe tatsächlich erstmal auch ein bisschen gereist und bin jetzt aber auch dann schon seit September ungefähr, würde ich sagen, freiberuflich tätig. Also ich bin immer noch im Fußballbereich, arbeite zum einen für eine spanische Softwarefirma, die quasi so Analyse-Software ja, zur Verfügung stellt für Vereine. Und bin aber auch beim HSV unter anderem im Scouting-Bereich tätig. Ja, und das macht mir unter anderem super viel Spaß, weil ich glaube, der HSV ist wieder auf einem ganz guten Weg, vor allem auch so im Scouting, da viel nach Spielern zu schauen, die Potenzial haben. Und das ist eigentlich das, was ich nebenbei mache. Genieße ein bisschen mehr, so ein bisschen diese Freiheit, auch an den Wochenenden mal das machen zu können, was man machen möchte, mal dann in Urlaub zu fahren, weil man in Urlaub fahren möchte. Das ist natürlich, ich will jetzt nicht noch meckern über den Fußballbereich, wenn man arbeitet, das macht super viel Spaß, aber es ist natürlich auch schon dann intensiv, sag ich mal. Und da geht es mir eigentlich soweit gerade sehr gut.
Was man, glaube ich, da mit erzählen sollte, gerade in unserem Podcast hier, dass du deshalb ja auch wieder fest in Rostock wohnen kannst und viel von zu Hause arbeiten kannst, weil du ja schon hier ja dein Herz auch so ein bisschen an die Stadt und die Region verloren hast und vor allem auch deine Lebensgefährtin, so viel ich weiß.
Ja, genau. Also wir wohnen hier oben immer noch, genau. Und ja, fühlen uns hier sehr wohl, sind gerne am Strand unterwegs auch mit unserem Hund und so. Also das gefällt uns sehr gut, deswegen sind wir nach wie vor da und ja, das passt.
Was sagen Hansa-Fans?
Ist auch ein gutes Stichwort für unsere Wahl zum Spieler des Monats März. Wir haben ja wieder aufgerufen, via Social Media, via Instagram, dass ihr uns mal nennen sollt, wer euer Spieler des Monats März geworden ist. Vorher nochmal Frage in die Expertenrunde. Wie seht ihr das denn, Tommy? Du bist ja auch immer hautnah dabei. Wer ist dir aufgefallen in diesem Monat?
Ich muss erstmal rekapitulieren, was eigentlich so für Spiele waren, ne? Aber der erste Gedanke wäre Emil Holten, der ja viele wichtige Tore erzielt hat und darüber hinaus mit seiner, schon haben wir schon öfter angesprochen, positiven Art, so die Mannschaft mitreißt, die alle irgendwie mitreißt, ne? Das Publikum mitreißt, den Trainer, auch wenn Daniel uns letztens gesagt hat, manchmal ist er auch angestrengt davon und genervt, wenn Emil so wild und hektisch ist. So, aber ja, das ist für die Mannschaft, glaube ich, ist das wichtig, so diese Power, die da ausstrahlt, diese Motivation. So. Also von daher wäre Emil mein Tipp.
Stark, Vincent, kannst du was sagen?
Habe ich auch ein bisschen im Blick gehabt, weil ja auch keiner so, alle haben ja sich so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, okay, Ryan ist nicht mehr da, geht es jetzt irgendwie schief, geht es nach hinten los? Deswegen war das auch so ein bisschen in meinem Kopf. Ich würde nochmal Upov ins Rennen werfen. Ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, nur ein Gegentor jetzt auch in den letzten drei Spielen. Ich glaube, das kann vor allem dann auch im Aufstiegsrennen wichtig werden. Ich habe auch noch so, ich bin ja jetzt wie gesagt nicht mehr komplett unmittelbar dabei, aber verfolgt das und habe das immer noch so ein bisschen im Ohr, dass auch anfangs schon noch gemeckert wurde über die Spielweise. Weiß aber auch, für einen Torwart ist das nicht so ganz einfach, aber wenn ein Fehler passiert, dann ist es meistens, geht's nach hinten los. Seht aber auch, dass er sich super entwickelt hat, hier auch bei Hansa die Rolle super einnimmt. Weiß auch, dass Orle da eine super Arbeit macht. Deswegen würde ich Benni Upov vorschlagen.
Nicht, dass Orle dir jetzt hier den Hinweis gegeben hat. Müssen wir auch verraten, dass ihr beide auch gut befreundet seid. Orle war ab und zu mal bei uns zugucken und
auch schon zu ganzen Podcast.
Nicht, dass du hier bestochen wurdest oder so.
Nein. Na gut. Ja, ihr habt beide gute Tipps abgeliefert. Sowohl Emil Holten als auch Benni Upov ja bereits schon einmal Spieler des Monats geworden. Liebe Grüße. Holten gerade erst im vergangenen Monat. Und ich kann euch sagen, liebe Leute, auch in diesem Monat, also im März, heißt der Spieler des Monats Emil Frost Holten, hat da mit klarem Abstand die Abstimmung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ne? Dennis Steinemeid. Ich glaube, jeder freut sich, wenn der jubelt. Da jubelt man automatisch mit oder hat so ein Lächeln auf den Lippen. Auf dem zweiten Platz ein Eigengewächs mit Benno Dietze. Hat mich persönlich auch sehr gefreut, der jetzt dann wieder im März nach einer Zeit, wo er nicht so viel gespielt hat, wieder zurückgekommen ist und gute Leistungen abgeliefert hat. Und tatsächlich wurden insgesamt 9 Spieler von euch ausgewählt. Das zeigt auch ein bisschen, dass es gerade läuft beim FC Hansa. Unter anderem Viktor Berg, Maximilian Kraus, Benni Upov, Adrien Le Beau und auch Ahmet Gölien, um sie mal zu nennen. Und da wurde auf jeden Fall wieder fleißig abgestimmt. Vielen Dank dafür. Und herzlichen Glückwunsch, Emil Holten.
Ja, ich habe es nicht gewusst vorher, ne? Nicht, dass ihr auch da, ne? Und ich wäre auch voll mitgegangen bei Opi. Ich habe mit Opi ja gesprochen nach dem Spiel in Wiesbaden. Er hat sich sehr gefreut, mal wieder ohne Gegentor geblieben zu sein. In einem wichtigen Spiel, Cottbus ja auch schon. Also von daher, wäre ich auch völlig einverstanden gewesen.
Ja, stark. Wir sind schon wieder am Ende angekommen von der heutigen Folge. Wir haben ganz, ganz viele Namen gehört, unter anderem Jens Hertel, Dirk Orleshausen. All die waren auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Also scrollt ruhig noch mal ein bisschen umher und sucht euch die Folgen raus. Haben auch ganz, ganz viele spannende Dinge gesagt. Auf jeden Fall klare Hörempfehlung. Und wem das alles hier immer noch nicht reicht, ja, dem legen wir natürlich noch den kostenlosen Hansa-Newsletter der Ostsee-Zeitung ans Herz. Und zwar den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer donnerstags. Alles rund um den FCH. Spannende Insights. Da ist ein Tippspiel dabei. Ihr könnt eure eigene Aufstellung machen. Vielleicht auch ein bisschen Spielzeug für so einen Videoanalysten. Ne? Also Vince, klick dich da rein. Und wir haben auch noch ein kleines Goodie. Die Saison neigt sich dem Ende. Am 11. April trifft der FC Hansa zu Hause auf den SSV Ulm. Und die OZ verlost in Zusammenarbeit mit Magenta Sport 1x3 Tickets. Also macht da mit, klickt euch rein. Auf unserer Homepage findet ihr alles dazu. Wir drücken die Daumen, mit etwas Glück. Ja, gewinnt ihr.
Ja, das war ja ein langer Werbeblock, den du eingesprochen hast. Hast du wieder gut gemacht. Ja, und das letzte Wort, Vincent, hat bei uns immer der Gast. Diesmal hat hier unsere stellvertretende Chefredakteurin aufgeschrieben, was der Gast da sagen könnte. Und sie hat geschrieben, was machst du, wenn du mal den Kopf frei kriegen möchtest? Welche Hobbys hast du abseits des Fußballs? Ansonsten hatten wir auch schon das Lieblingsmarmeladenrezept von Uroma oder so oder von Oma. Was möchtest du den Hansa-Fans noch mitgeben? Wir sind gespannt.
Ja, den Hansa-Fans drücke ich natürlich die Daumen jetzt für den Aufstiegskampf erstmal in der dritten Liga. Oder wir alle wahrscheinlich, dem Verein. Ansonsten den Kopf frei bekommen. Tatsächlich laufe ich in 2 Wochen oder habe es vor, meinen ersten Halbmarathon zu laufen. Bin da gerade ein bisschen am Trainieren. Da kriege ich eigentlich den Kopf ganz gut frei. Kann man noch mal ein bisschen Podcast hören. Ist auch immer gut. Ja, das wäre es eigentlich so als mein Schlusswort. Das macht mir gerade Spaß, hier in Rostock und Umgebung umher zu laufen. Mal mehr schneller, mal weniger schnell. Aber genau, das ist eigentlich so das, was mir dann auch jetzt gerade Spaß macht. Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin 30 geworden, muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich fit bleibe. Und deswegen bin ich da tatkräftig dabei.
Ja, also Augen auf. Vielleicht seht ihr Vincent auch mal ein bisschen hier rumlaufen in der Hansestadt. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr vielleicht ein bisschen mit ihm schnacken. In diesem Sinne, Vince, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es waren echt ein paar spannende Eindrücke.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Danke, Vince. Die Tschüss-Worte kannst du sagen.
Ja, alles klar. Dann danke auch an euch da draußen, an alle Zuhörer, Zuschauer und was weiß ich sonst noch. Bleibt am Start. In 2 Wochen heißt es wieder Tag gesagt und herzlich willkommen. Wir hoffen, dann klickt ihr euch auch wieder rein. Mir hat Spaß gemacht und es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.